Damals hatte Julian schon begonnen, die Nächte wachend zu verbringen und von Mitternacht bis zum frühen Morgen Erzählungen zu schreiben. Danach suchte er unter irgendeinem Vorwand das Haus in der Avenida del Tibidabo auf und wartete auf den geeigneten Moment, um sich heimlich in Jacintas Zimmer zu schleichen und ihr die Blätter zu überreichen, damit sie sie dem Mädchen gebe. Manchmal hatte Jacinta eine Mitteilung von Penelope für ihn und er las sie Tag um Tag immer wieder. Dieses Spiel dauerte Monate. Julian spürte, dass die Unschuld des Zufalls aus der Anfangszeit verflog und er Boden preisgeben musste. So begann er, Don Ricardo Aldaya über seine Pläne zu belügen, einen pappenden Enthusiasmus für eine Zukunft im Bank- und Finanzwesen vorzugaukeln, eine Zuneigung und Anhänglichkeit für Jorge Aldaya zu spielen, die er nicht empfand. Nur um seine fast dauernde Anwesenheit im Haus in der Avenida del Tibidabo zu rechtfertigen. Manchmal erwachte er am Morgen und glühte vor Wut, begierig, der Welt seine wahren Gefühle zu offenbaren, vor Don Ricardo Aldaya hinzutreten und ihm zu sagen, er sei nicht im geringsten an seinem Geld, seinen Zukunftsarrangements und seiner Gesellschaft interessiert. Er wünsche sich nur seine Tochter Penelope, um sie so weit wie möglich von dieser leeren Totenwelt, in der sie gefangen halte, wegzubringen. Mit dem Tageslicht schwand sein Mut. Gelegentlich sprach sich Julian bei Jacinta aus, die den Jungen allmählich lieber hatte, als ihr recht war. Oft trennte sie sich für kurze Zeit von Penelope und suchte unter dem Vorwand, Jorge von der San Gabriel-Schule abzuholen, Julian auf, um ihm Botschaften von Penelope zu überbringen. So lernte sie Fernando Ramos kennen, der Jahre später als einziger Freund noch bleiben sollte, als sie in der vom Engel Zacharias prophezeiten Santa Lucia-Hölle auf den Tod wartete. Damals wurde Jacinta auch auf die düstere, verwirrende Erscheinung des schweigsamen Burschen aufmerksam, der Francisco Javier hieß, der Sohn des Pförtners von San Gabriel. Sie ertappte ihn dabei, wie er sie ausspionierte, aus der Ferne ihre Bewegungen las und Penelope mit den Augen verschlang. Mehr als einmal sollte sie früh morgens erwachen, schweißüberströmt und von Albträumen verfolgt, in denen sich dieser trübäugige Junge wie ein Insekt auf Penelope stürzte. An einigen Nachmittagen, wenn sie Jorge abholen ging und er sich verspätete, unterhielt sie sich mit Julian. Einmal erzählte er ihr, er habe gesehen, wie sich im Hof mit den Brunnen seine Mutter und Don Ricardo Aldaya unterhalten hätten, während sie auf das Kommen der Schüler warteten. Don Ricardo schien sich an Sophies Gesellschaft zu ergötzen, und Julian empfand einen gewissen Kummer, denn er wusste, dass der Industrielle im Ruf eines Don Juan stand, dessen Appetit auf die Wonnen der Weiblichkeit, unabhängig von Stamm oder Stand, unersättlich war. Nur seine Gattin schien dagegen immun zu sein.
»Ich habe eben zu deiner Mutter gesagt, wie sehr dir deine neue Schule gefällt.«
Zum Abschied blinzelte Don Ricardo ihnen zu und ging dann laut lachend davon. Seine Mutter sagte auf dem Rückweg kein Wort, ganz offensichtlich beleidigt von den Bemerkungen, die Don Ricardo Aldaya zu ihr gemacht hatte. Nicht nur Sophie sah argwöhnisch, wie er sich immer stärker an die Aldayas band. Aber wo seine Mutter traurig schwieg, zeigte sein Vater Groll und Erbitterung. Mit jedem Tag war er übler gelaunt und reizbarer. Eines schönen Tages, als sich Don Ricardo Aldayas erster Besuch im Hutladen Fortuny und Söhne bald zum dritten Mal jährte, wurde der Hutmacher kurzerhand in den Büros des Aldaya-Imperiums auf dem Paseo de Gracia vorstellig und begehrte, Don Ricardo zu sprechen.
»Was kann ich denn für Sie tun, mein lieber Fortunato?«
Unverzüglich erklärte ihm Antoni Fortuny, Don Ricardo täusche sich sehr in Julian. »Mein Sohn, Don Ricardo, ist nicht das, was Sie glauben. Ganz im Gegenteil, er ist ein unwissender, fauler Bursche ohne weiteres Talent als die Flausen, die ihm seine Mutter in den Kopf gesetzt hat. Er wird nie etwas erreichen, glauben Sie mir. Es fehlt ihm an Ehrgeiz und Charakter. Sie kennen ihn nicht. Und er kann sehr geschickt sein, wenn es darum geht, Fremde einzuseifen, ihnen weiszumachen, dass er alles kann. Aber er kann überhaupt nichts. Er ist ein Durchschnittsmensch. Ich jedoch kenne ihn besser als irgendwer und hielt es für nötig, sie ins Bild zu setzen.« Don Ricardo Aldaya hatte sich diesen Vortrag schweigend angehört und kaum dazu geblinzelt.
»Ist das alles, Fortunato?«
Der Industrielle drückte auf einen Knopf auf seinem Schreibtisch und sogleich erschien in der Tür der Sekretär, der ihn empfangen hatte.
Der liebe Fortunato möchte gehen, Balthace. Seien Sie so gut und begleiten Sie ihn zum Ausgang.
Der eisige Ton des Industriellen sagte dem Hutmacher gar nicht zu. Mit Verlaub, Don Ricardo, Fortuni, nicht Fortunato.
Wie auch immer. Sie sind ein erbärmlicher Mensch, Fortuni. Ich würde es Ihnen danken, wenn Sie nicht mehr herkämen.
Wieder auf der Straße fühlte sich Fortuni einsamer denn je und war überzeugt, dass alle gegen ihn waren. Kurze Zeit später begann die vornehme Kundschaft, zu der ihm seine Beziehung zu Aldaya verholfen hatte, ihre Bestellungen schriftlich zu widerrufen und ihre Rechnungen zu begleichen. Allmählich versank der Hutladen Fortuni und Söhne in Lethargie.
Julian stürzte sich gänzlich in die Welt der Aldayas und Penelopes, die einzige Zukunft, die er sich vorstellen konnte. So verstrichen fast 2 Jahre seines Lebens im Geheimen. Dunkle Schatten sprenkelten seine Umgebung und bald verengten sie den Kreis immer mehr. Das erste Zeichen kam an einem Apriltag des Jahres 1918. Jorge Aldaya wurde 18. Das Haus in der Avenida del Tibidabo wurde für das große Ereignis in einen Zirkuspavillon verwandelt. Hunderte von Lampions, Wimpeln und in den Gärten aufgestellten Buden, um die Gäste zu bedienen. Auf Julians Empfehlung hatte Jorge auch Francisco Javier Fumero mit einbezogen. Miquel Moliner machte sie darauf aufmerksam, dass sich der Pförtnerssohn in dieser aufgeblasenen, pompösen Umgebung feiner Pinkel deplatziert fühlen würde. Francisco Javier bekam seine Einladung, aber da ihm dasselbe ahnte, was Miquel Moliner prophezeit hatte, wollte er das Angebot ausschlagen. Als Doña Yvonne, seine Mutter, erfuhr, dass ihr Sohn vorhatte, eine Einladung in die Prachtvilla der Aldayas abzulehnen, hätte sie ihm beinahe die Haut über die Ohren gezogen. Sie griff zu den Ersparnissen, die sie seit längerem vom Lohn ihres Mannes abgezwackt hatte, und kaufte ihrem Sohn einen Matrosenanzug. Francisco Javier war damals 17 und dieser blaue Anzug mit kurzer Hose sah an ihm grotesk und entwürdigend aus. Als er am Tag des Festes in den lächerlichen Seemannsanzug schlüpfen wollte, entdeckte Francisco Javier, dass er ihm zu klein war. Doña Yvonne beschloss, sogleich die notwendige Flickarbeit auszuführen. So kamen sie zu spät. Doña Yvonne hatte es sich nicht nehmen lassen, ihren Sohn zum Haus Aldaya zu begleiten. Inzwischen hatte Julian das Festgetümmel und die Abwesenheit Don Ricardos genutzt und sich abgesetzt. Penelope und er hatten sich in der Bibliothek verabredet, wo keine Gefahr bestand, einem Angehörigen der oberen 10.000 zu begegnen.